Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
Ich glaube fest daran, dass man nicht der Beste sein muss, um seine eigenen Träume zu verwirklichen. Der Begriff Produzent wird immer noch mit jemandem verbunden, der Zigarre rauchend irgendwo in einem Jacuzzi liegt und die Millionen scheffelt so. Das war der einzige Job, wo ich original geheult habe.
Herzlich willkommen zum Podcast der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Wir sprechen ja jeden Monat mit Angehörigen der Musikhochschule und freuen uns heute auf einen jungen Mann, der hat wahrscheinlich in seinem Körper gar keine Adern, sondern XLR-Kabel. Denn wir freuen uns auf den Tonmeister Friedrich Störmer. Schönen guten Tag.
Hi, grüß dich.
Und bevor wir so richtig anfangen, wir starten wie immer mit einem Ritual. Jeder darf sich hier vorstellen mit einem Musikbegriff seiner Wahl. Was würde denn Friedrich Störmer am besten beschreiben?
Also ich habe mir den Begriff Modal Interchange ausgesucht, weil ich...
Ui, was ist das denn?
Den muss ich euch erklären, natürlich. Ich bin ja Tonmeister für Jazz und Pop an der Hochschule und Modal Interchange wird von den Jazzern benutzt, wenn sie beschreiben wollen, dass in einem Musikstück verschiedene Akkorde aus verschiedenen Tonarten verwendet werden. Das ist klingt ein bisschen verrückter, als es eigentlich ist. Es ist wohl so, dass man ist in C-Dur und benutzt dann auf einmal aus C-Moll-Akkorde. Da kann man auf einmal so einen ganz normalen Kontext von einer Tonleiter oder einer Tonart aufbrechen und würzen. Und es ist eigentlich genau das, was ich auch mag und was ich in meinem Leben auch tue. Ich vermische verschiedene Welten miteinander. Und das schafft eben auch Modal Interchange. So wie Salz und Zucker zusammen sehr spannend schmecken können.
Du bist ein Vollblutmusiker, hast Kontrabass studiert in Köln. Diese Arbeit im Studio, im Tonstudio, ist erst viel später dazu gekommen. Wenn du im Urlaub bist, wenn man dich anspricht, was machst du eigentlich beruflich, was würdest du dann sagen?
Ich sag denen, dass ich Musikproduzent bin und dann fragen mich die meistens, was machst du da? Und dann sage ich, ja, ich helfe den Künstlern zusammen, ihre klangliche und musikalische Vision in dem Audioaufnahmemedium zu verewigen. Ja?
Aber ich glaube, bei vielen entsteht erstmal ein ganz anderes Bild im Kopf, wenn du sagst, ich bin Produzent.
Der Begriff Produzent wird immer noch mit jemandem verbunden, der Zigarre rauchend irgendwo in einem Jacuzzi liegt und die Millionen scheffelt so, sondern der Produzent ist wirklich ein Begleiter auf dem Weg zum Endprodukt und der hilft in diesen ganzen Stadien die Anfangsidee, dass die es schafft bis zum Ende durch. Ja? Also das ist eigentlich immer die Aufgabe, das Schwierige oder das Spannende, zu sagen, okay, es gibt eine Idee, wie schaffe ich das, dass diese Idee am Ende auch hörbar ist und so, wie sich der Künstler oder die Künstlerin das am Anfang gedacht hat.
Du bist in Weimar aufgewachsen. Mit 6 Jahren hast du Gitarre gelernt, dann irgendwann E-Bass und hast eine Liebe zum Jazz entwickelt. Wie kam das denn?
Irgendwann habe ich meine erste Jazzplatte gehört. Ich glaube, das war so ganz super klassisch. Keith Jarrett und Miles Davis. Und ich habe gedacht, wow, das ist irgendwie ein Sound, der geht viel weiter als meine Vorstellungskraft. Dann habe ich beschlossen, okay, ich muss jetzt was daran ändern. Ich möchte was verändern. Ich möchte in der Lage sein, sowas zu verstehen. Ich möchte mich selbst verstehen. Ich möchte verstehen, was ich da eigentlich schon in mir drinne mir vorstellen kann, aber noch gar nicht weiß, wie ich das aufs Instrument bekomme und habe dann angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, Theorie, alles, was man braucht, um sich auf ein Jazzstudium vorzubereiten. Und 1999 hat es dann geklappt in Köln. Da habe ich dann angefangen, beim Dieter Manderscheid Kontrabass zu studieren und durfte da in diesen knapp 5 Jahren wirklich super viel mitnehmen, von dem ich heute noch zehre. Und damit meine ich natürlich einfach die Fähigkeit, sich in verschiedensten Kontexten schnell zurechtzufinden, was meiner Meinung nach immer noch für die Ausbildung als Jazzmusiker oder Musikerin an einer Hochschule, was dafür spricht.
Und nach dem Studium?
Als dann dieses Studium zu Ende war, habe ich dann freelance gearbeitet, habe alles gespielt, was ich spielen konnte. Ich glaube, jeder Musiker kann das total nachvollziehen, wie das ist, wenn man weiß, okay, nächsten Monat, keine Ahnung, wie das gehen soll, aber da ist dann noch dieser komische Gig, ja, vielleicht klappt es dann doch und dann klingelt das Telefon, bla bla bla. Befriedigend war das nicht, aber ich hatte damals einen guten Freund, wir sind jetzt natürlich noch befreundet, den Tim Neuhaus, der Drummer von Clouseau, und der hat damals bei der Blumen Group vorgespielt. Das ist so eine Show in Berlin mit so 3 blauen Typen. Und er hat gesagt so, ey Mann, ich habe den Job gekriegt, du musst unbedingt vorbeikommen, du würdest so gut zu uns passen. Und dann habe ich mir die Show angesehen und war hinter der Bühne und habe mir das, war total baff über diese Produktion. Da waren ganz viele Leute auch aus den Staaten da und haben da eine Stimmung verbreitet und eine Professionalität, die habe ich gedacht, wow, ich muss da hin, ich muss das schaffen. Ich will da einen Job haben. Und dann habe ich da vorgespielt und das hat geklappt und das ist jetzt 17 Jahre her und jetzt bin ich immer noch dabei und spiele jede Woche meine 3-4 Shows. Das müssen jetzt schon ein paar tausend sein. Ich habe nicht mitgezählt.
Und da spielst du dann Kontrabass, ja?
Nee, da haben wir spezielle Instrumente. Wir sind da unterteilt in Schlagzeuger und in Saiteninstrumentalisten. Und ich bin natürlich Saiteninstrumentalist und spiele dort elektrische Zither, Chapman Stick. Das ist so ein spezielles Bassinstrument, E-Gitarre und E-Bass. Und wir wechseln da immer durch, so dass die Positionen sich auch mischen und die Kombinationen. Ja, Blumen hat seine ganz eigene Instrumenten- und Soundwelt. Also das ist immer noch meine Base, was das Live-Spielen angeht. Jetzt als Papa bin ich froh, dass ich sowas habe und nicht in der Welt herumtouren muss. Und man muss dazu sagen, bei Blumen hat das nicht gleich geklappt. Das war auch nicht mal, weil ich da jetzt musikalisch versagt habe, sondern weil ich weiß es bis heute nicht genau, wer das war, ob ich es war oder ob das jemand aus der Company war, meine Telefonnummer falsch war. So. Und ich saß dann wieder in Köln und dann rief Tim an und sagt so, ey Mann, Alter, wo bist du? Wir wollen, heute ist doch Recall. Ich war also einmal dort, habe vorgespielt, bin in die zweite Runde gekommen und dann hat mich keiner erreicht. Und das war, mein Gott, das war 2005 oder so. Da habe ich meine E-Mails noch nicht gecheckt. Und dann gucke ich in die Mail rein und dann schreibt mir Stage Entertainment Hamburg, Herr Stürmer, wir konnten Sie nicht erreichen. Was ist los? Ihr Telefon ist immer raus. Und ich so, das kann nicht sein, mein Telefon ist immer an. Das war der einzige Job, wo ich original geheult habe, weil es nicht geklappt hat. So, aber 2 Jahre später war dann in Amsterdam noch eine Audition und natürlich war ich dort und habe das gemacht und habe alles gegeben. Ich glaube, das ist es. Man muss einfach gucken. Es gibt manchmal im Leben so Momente, wo du merkst, okay, das ist jetzt ein Job oder das ist jetzt ein Künstler. Boah, da weiß ich direkt, dass ich heute Nacht wahrscheinlich ziemlich schlecht schlafen werde, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Da kann ich immer nur sagen, da muss man sich trauen. Da muss man rangehen. Das sind die großen Momente, wo man vielleicht was mitnimmt, was eine lange Zusammenarbeit sein kann. Und die gibt's für jeden von uns. Ich glaube, je entschiedener man da ist, und damit meine ich gar nicht, dass man sowieso Scheuklappen aufhaben muss, denn viele Sachen haben auch nicht funktioniert. Je mehr man ausstrahlt, dass man das, was man macht, genau, dass das genau das Richtige ist für das, wo man sich bewirbt. Ich glaube, das ist total wichtig. Das ist sogar noch wichtiger, als dass du es perfekt machst. Denn ich glaube fest daran, dass man nicht der Beste sein muss, um seine eigenen Träume zu verwirklichen.
Den Traum, Musik live machen zu können vor einem großen Publikum, den hast du dir erfüllt. Nun habe ich am Anfang gesagt, du bist Tonmeister an der Musikhochschule. Wie kam denn das, die ersten Berührungspunkte mit dem Recording?
Neben diesem ganzen Musikerdasein hat sich bei mir zu Hause in meinem Studentenzimmer eigentlich so, haben mich die ersten Aufnahmen selber gemacht. Mit dem Laptop, mit einem kleinen Interface, mit einem Mikrofon und mit mäßigen Ergebnissen. Ich habe eigene Songs geschrieben, habe versucht, die aufzunehmen. Es klang irgendwie nicht geil, es hatte keine Power, es war einfach so, ich weiß nicht. Aber ich fand es spannend. Und das hat mich total gereizt, sodass ich immer mehr versucht habe, da reinzukommen, bis ich einen alten Freund aus Weimar wieder getroffen habe. Der hatte damals Tonmeister studiert in Berlin und der sagte so, du, pass auf, mein Prof, der Eberhard Senkpiel, das ist eine absolute Klassik-Recording-Koryphäe aus Deutschland, der hat alle seine Vorlesungsunterlagen online gestellt. Dann habe ich ein Jahr lang da mich durchgeackert und war unfassbar geflasht von den Möglichkeiten, die man einfach nur mit einer cleveren Mikrofonierung erzeugen kann, einem Sound, dass ich ihm dann eine Mail geschrieben habe und gesagt habe, Herr Senkpiel, ich bin Riesenfan, was muss ich machen, um bei Ihnen Gasthörer zu sein? Weil so ein richtiges Studium, boah nee, da hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Und da sagte der zu mir, kommen Sie doch mal nächste Freitag vorbei und schauen mal, ob das was für Sie ist. Und dann bin ich 2 Jahre lang jeden Freitag vorbeigegangen und habe geschaut, ob das was für mich ist. Und ich habe gedacht, wow, das ist meine Quelle von absolutem hochwertigem Wissen. Und das hat mir ermöglicht, einen Einblick zu haben in diese Audiowelt, ein wirklich fundiertes Wissen mir anzueignen, meine erste Audio-Plattenproduktion zu machen für einen Freund damals noch mit einem guten Erfolg, mit einem schönen Ergebnis, was uns allen gefallen hat und hat dann auch die Basis gebildet für das, was ich jetzt mache. Der Name Eberhard Senkpiel war natürlich für meinen Chef, den Joachim Müller, ein Begriff. Das hat dem natürlich auch was gesagt und wir konnten uns auf einem Level unterhalten, was so fachspezifisch ist, ohne jetzt über irgendwelchen Technikkram zu reden. Also das ist damit gar nicht unbedingt inbegriffen.
Wir wollen aber gleich noch über Technik reden und noch einige Tipps geben für die Musikproduktion zu Hause und was der Profi da so für Tipps hat. Vorher machen wir eine Schnellfragerunde. Ich bitte um kurze Antworten, ja?
Okay.
Weimar ist für mich?
Heimatstadt.
Klinke oder XLR-Stecker?
XLR-Stecker.
USB oder Klinke?
USB.
Digital oder analog?
Digital.
Neumann oder Shure-Mikrofon?
Neumann.
Goethe oder Schiller?
Goethe.
Auf was könntest du in deinem Leben auf gar keinen Fall verzichten?
Auf meine Familie.
Wenn du einen Promi treffen könntest, wer wäre es?
Sting.
Warum?
Ich bin schon immer Sting-Fan. Das schwirrt schon seit meiner Jugend in meinem Kopf rum, dass ich den nochmal treffen will. Ich habe keine Ahnung, was ich den fragen möchte, aber einfach den mal sehen. Und Sting ist auch die einzige Person, dem ich das zutraue, dass der alt genug wird, dass ich das irgendwann mal schaffen kann.
Na, das denke ich doch mal. Wenn du mit einem Kollegen für einen Tag mal tauschen könntest, wer wäre es?
Das musste mir auf die Sprünge helfen. Es gibt so einen tollen Organisten. Ich glaube, der Nachname ist irgendwas mit Wind.
Sturm! Martin Sturm kenne ich.
Genau. Martin Sturm, der muss unfassbar improvisieren auf der Orgel. Ja? Den werde ich mir nochmal schnappen und mal gucken, ob wir was zusammen machen können. Aber das fände ich total spannend, selber mal so eine Orgel zu spielen und in der Lage zu sein, mal so ein Gerät in Schwingung zu versetzen.
Na also, wenn wir es mit dem Podcast heute nicht schaffen, den Anstoß dafür zu geben, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, die Möglichkeiten gibt's ja. Soweit ich weiß, kann man ja sofort am Palais aufnehmen. Da ist ja sogar direkt angedockt ein Tonstudio im Saal am Palais.
Ja, ich glaube, vielen an der Hochschule, das schließe ich sogar auch die Lehrenden mit ein, haben noch gar kein Bewusstsein darüber, was für eine unfassbare Vielfalt an Aufnahmemöglichkeiten wir haben. Ja? Also wir haben so viele Räume, die technisch ausgestattet für hochwertiges Audio-Recording sind. Also mir würde nichts einfallen, was man dort nicht in Superqualität produzieren kann. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin immer noch dabei, da die losen Enden miteinander zu verbinden und Leute zu kontaktieren und zu sagen, hey, ihr müsstet euch mal treffen. Das müsste man mal verbinden. Ja? Also ich finde, Weimar ist das hat so ein krasses Potenzial, auch mit der Bauhaus-Uni zusammen, dass ich denke, wir haben noch nicht wirklich ausgeschöpft, was wir an Möglichkeiten haben und was wir auch bieten können den zukünftigen Studierenden.
Aber es ist doch theoretisch möglich, oder? Also im Saal am Palais, sofort kann ich auf den roten Knopf drücken und dann wird auch was aufgenommen, weil das Tonstudio ist ja angedockt, oder?
Absolut. Also genau das ist so ein Ort, ja. Der ist so ein kleines, stiefmütterlich behandeltes Kämmerchen, wo man aber im Handumdrehen tolle Sachen machen kann. Klar, viele Studierende haben das nicht auf dem Schirm. Viele haben da auch keinen Bock drauf. Viele wollen sich vielleicht nicht mit Technik auseinandersetzen, weil das so ein bisschen so, keine Ahnung, das macht mir irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Aber dafür sind wir ja da und jeder Antrag, der reinkommt, wird gemacht. Also ich meine, ich will da jetzt nicht, wenn jetzt der totale Quatsch reinkommt, natürlich nicht. Aber wenn jemand sagt, hey, wir wollen im Palais meinen Streich Quartett aufnehmen. Und dazu soll aber später nochmal eine Jazzband dazukommen. Oder ich spinne jetzt, ne? Und dann noch die Orgel drüber. Ja, das können wir alles machen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also für mich als Tonmeister ist das ein kleines Zauberland.
Wenn man sich jetzt aber dafür entscheidet und sagt, ich möchte mein Zauberland zu Hause haben, sprich ein Heimstudio und zu Hause alles aufnehmen, was ist da dein erster Tipp?
Mein erster Tipp ist, dass das Equipment, was man benutzt, meistens eine untergeordnete Rolle spielt. Ich habe selber keine große Auswahl an Equipment. Die Hochschule hat das. Ja, die haben einen wirklich unfassbar tollen Mikrofonschrank, aber ich komme auch mit meinem kleinen Setup klar. Das ist das Erste. So. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist zu checken, was das Equipment, was ich habe, kann. Und meistens sind die Mikrofone die eigentlich spannenden Schlüsselpunkte. In meinem Praxiskurs, den ich gebe an der Hochschule, erkläre ich eigentlich ziemlich am Anfang, was die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Mikrofonmodellen sind. Und da gibt es eigentlich zwei. Es gibt einmal das dynamische Mikrofon und es gibt das Kondensatormikrofon. Und die haben technische Unterschiede und die haben klangliche Unterschiede. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich schon so viel, was ich richtig machen kann beim nächsten Mal. Sprich, das dynamische Mikrofon ist ein sehr einfaches, robustes Mikrofon, das in fast allen Situationen überleben kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Schlagzeug habe und der Schlagzeuger ballert so richtig laut, dann mache ich dem dynamische Mikrofone an seine Trommeln dran, dann kann der da draufknallen, wie der will, da wird nie was verzerren. Das kann bei einem Kondensatormikrofon schon ganz anders sein. So, sobald ich aber was habe, was ein bisschen leiser ist, was nicht ganz so knallt, dann nehme ich auch gerne ein Kondensatormikrofon, weil das hochauflösender klingt. Genau.
Okay, gehen wir mal von einem sehr kleinen Geldbeutel aus. Mikrofon habe ich jetzt. Ich brauche ein Mischpult, oder?
Ein Mischpult brauchst du nicht, denn ein Mischpult ist quasi ein Multitool, um Mikrofone zu verstärken, um den Klang zu verändern, um vielleicht noch Effekte dazu zu mischen und ganze Mischungen herzustellen. Das ist wirklich was für den nächsten Schritt. Was wir zu Hause brauchen, ist ein einfaches Audio-Interface. Und das ist eine kleine Kiste, da kann ich vielleicht ein oder zwei Mikrofone dran stecken und die Kiste verbinde ich einfach mit meinem Laptop. Und die haben meistens ein extrem abgespecktes Setting, das da besteht aus der Vorverstärkung, dem Gain und vielleicht noch zwei Lautsprecher anzuschließen. Das war's. Mehr machen wir im Studio beim Aufnehmen auch nicht. Wir nehmen unsere Vorverstärker, um das Mikrofon mit dem richtigen Betriebspegel aufzunehmen. Das heißt, wenn jemand sagt so, mein Mikrofon ist so schwach, dann würde ich sagen, okay, dann dreh doch einfach mal den Gain hoch. Gib doch auch mal ein bisschen Gas. Man kann dann, wenn man einen Step weitergeht, auch dann im Computer erkennen, ob man richtig liegt. Also ob das Signal nicht zu laut und zu leise ist. Das ist witzigerweise gerade Teil meiner Miniserie auf Instagram. Also alle, die gerne wissen wollen, wie das eigene Instrument aufzunehmen ist und. Das findet ihr alles in meiner Miniserie Recording at Home, die jetzt gerade wieder gestartet ist. Und die hat 55 Folgen, also ein Jahr lang Vollgas, jede Woche was Neues. Da lernt ihr wirklich alles, was man zu Hause braucht.
Und du hast auch vorhin dieses Seminar angesprochen, diesen Workshop, den ich ja an der Hochschule besuchen kann.
Richtig. Die sind Pflicht für die Jazzabteilung, für die Jazzer. Ja, die haben in ihrem Lehrplan drin, dass sie zu mir kommen müssen. Alle anderen haben aber auch Recording-Theorie quasi. Da lernen die erstmal so rein auf dem Papier, wie das alles funktioniert. Aber jeder, den das wirklich interessiert, und jeder, der an seiner eigenen Karriere interessiert ist, auch für die Klassikstudierenden, steht meine Tür offen, an so einem Seminar teilzunehmen und dabei zu sein. Und da machen wir meistens so einen Tag lang Workshop, wo wir das einfach mal durchexerzieren, aufbauen, Mikrofon, Interface, Gain einstellen, im Computer mal so ein Computerprogramm aufmachen, das aufzeichnet und dann wieder abspielen. Mehr ist es meistens gar nicht.
Wir haben über das Mikrofon geredet, Kabel dran, ab ins Interface, Laptop. Vielleicht noch ein Wort zu den Nebengeräuschen, zu dem Hall, der ja manchmal in Räumen auch gerade bei einem zu Hause entstehen kann.
Meistens ist das Problem, dass wir, wenn wir zu Hause aufnehmen, in sehr, sehr kleinen Räumen aufnehmen, die bekanntlicherweise nicht so toll klingen. Es gibt schon seit langer Zeit so solche, wie so Schirme, die man hinter das Mikrofon macht und erwartet, dass dann der Klang trockener wird, sprich, dass weniger Raum auf meinem Mikrofon im Verhältnis zu meinem direkten Klang ist. Jetzt ist es aber so, dass Mikrofone auf ihrer Rückseite und die handelsüblichen Mikrofone, die wir benutzen, sind gerichtete Mikrofone. Die sind auf der Rückseite eigentlich unempfindlich. Sprich, man stellt sich eigentlich einen relativ wirkungslosen Filter hinter sein Mikrofon. Und da, wo das Mikrofon empfindlich ist, da haben wir gar nichts getan. Ja, das Mikrofon nimmt weiterhin den kompletten Raum auf. Richtig ist es, absorbierendes Material hinter die Klangquelle zu stellen. Das heißt zum Beispiel, dass ich meinen Schrank öffne, der vielleicht voll ist mit tollen Klamotten, und mich vor diesen Schrank stelle und dann mit meinem Mikrofon auf mich und den Schrank zeige. Das ist eine sehr wirkungsvolle Geschichte. Und nur wenn man das verstanden hat, kann man einen hochwertigen Klang erzeugen am Ende.
Und solche Tipps gibt es dann auch auf deinem Instagram-Kanal, ja?
Genau. Auf meinem Instagram kann man auch sehen, wie ich in so einem ganz kleinen Reel sowas aufbaue aus Kissen. Und da habe ich einfach in so eine Ecke so einen Stuhl hingestellt und dann so ein paar Kissen gestapelt und das Mikrofon davor, bam, die Aufnahme klang direkt wärmer, klarer, einfach professioneller.
Tja, es kann manchmal so einfach sein. Ich glaube, man muss sich einfach überwinden und es einfach mal probieren und einfach mal machen, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir immer noch in einer Künstlerkultur sind, wo wir sagen, okay, wir spezialisieren uns so krass auf einen winzigen Bereich von diesem ganzen Musikuniversum, dass ich da die Chance habe, richtig, richtig gut zu sein. Das ist auch völlig cool. Das ist doch genau richtig. Aber es sind die Zeiten vorbei, wo jemand kommt und sagt, hey, pass auf, ich nehme dich jetzt an die Hand und ich kümmere mich darum, dass du Gigs hast, also Auftritte hast oder dass du Aufnahmen hast und ich habe da Geld und da lass uns zusammen da eine Partnerschaft machen. Das ist meiner Meinung nach super selten geworden, so dass ich nur jedem empfehlen kann, diesen kleinen Schritt ins Unbekannte zu wagen, weil es einfach totalen Bock macht. Und es ist richtig, richtig befriedigend, sich auch alleine nur zu hören und zu spiegeln und zu merken, oh wow, okay, das klingt gut oder okay, das habe ich ja gar nicht bemerkt. Da muss ich nochmal ran. Also auch für die Weiterentwicklung als musizierender Mensch finde ich das Aufnehmen total wichtig. Und wie gesagt, es ist total einfach. Jeder kann das lernen. Man muss es halt machen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Friedrich Störmer, vielen, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps. Ich hoffe, wir konnten so einige ermutigen, jetzt damit anzufangen, heute noch mindestens ein Album zu produzieren. Und ich bedanke mich noch für das tolle Gespräch mit dir. Danke.
Danke, das ist total lieb. Vielen Dank. Ich habe mich megamäßig gefreut, mit dir zu sprechen. Ich bin wirklich so riesen Fan von der Hochschule und von den Studierenden und kann wirklich jedem empfehlen, da Vollgas zu geben und sich in alle Teilbereiche dieses Daseins reinzustürzen und jetzt anzufangen, sich selber als Künstler und zwar als 100% Künstler zu verstehen. Ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.